Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM, heute von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Nach dem Castor ist vor dem Castor. Der nächste Transport soll schon in 3 Wochen rollen, möglicherweise unter noch hanebüchneren Rechtskonstruktionen als bisher. Soziale Bewegungen allenthalben, ein politischer Blick auf die vielfältigen Aktivitäten mit 4 Vertretern aus unterschiedlichen Spektren. Il Manifesto, salopp, Italiens Taz, hat Probleme. Ein Federstrich der Berlusconi-Regierung ist die Ursache. Und die Wasserkraftindustrie verpflichtet sich zu mehr Nachhaltigkeit. Leute vom Fach sehen das kritisch. Noch knapp 3 Wochen, dann soll bereits der nächste Castor-Transport durch Deutschland rollen. Am Mittwoch, dem 15. Dezember, soll ein weiterer Zug mit 5 Atommüllbehältern aus dem südfranzösischen Atomforschungszentrum Cadarache, Südbaden und die Pfalz passieren. Über Lauterburg, Wörth und Karlsruhe soll das Zeug in ein Zwischenlager im mecklenburg-vorpommerschen Lubmin gebracht werden. Die Polizei wird zum Schutz des Streckenabschnitts allein im Bereich der letztmaligen Südblockade erneut Hundertschaften zum Einsatz bringen müssen. Vor gut 2 Wochen war ein Castortransport wegen Gleisblockaden in jener Gegend zur Umkehr und zur Fahrt über Kehl gezwungen worden. Die Gewerkschaft der Polizei stöhnt dieser Tage erneut über die unsägliche Arbeitsbelastung ihrer Klientel. Eine Urlaubssperre bei der Polizei gibt es derzeit allerdings noch nicht. Jochen Stey von der Anti-Atomstrom-Initiative Ausgestrahlt erläutert dem Freien Radio LoRa aus München, warum er die Innenminister auffordert, die erteilten Genehmigungen für die Transporte des Atommülls nach Lubmin sowie ins russische Majak zurückzuziehen.
Beim Atomgesetz steht, dass ein solcher Transport nur dann überhaupt genehmigt werden darf, wenn der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter gewährleistet ist, so heißt es da wortwörtlich. Und deswegen muss immer das Bundesamt für Strahlenschutz, das diese Genehmigung erteilt, immer zuerst bei der Polizei nachfragen, habt ihr denn gerade Leute genug, um das zu machen? Das ist auch passiert. Die Polizei hat auch gesagt, ja, machen wir. Also diese Transporte, die jetzt anstehen, das ist ja einmal der sehr umstrittene Transport vom westfälischen Ahaus nach Majak in Russland und aber auch ein Transport, der noch im Dezember stattfinden soll, nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Die sind so umstritten und die sind zwar genehmigt bereits, aber die Polizei kann jederzeit, die Innenminister können jederzeit sagen, dem Bundesamt für Strahlenschutz, die Sicherheitslage hat sich gerade verschärft oder wir hatten jetzt so viel Überstunden durch den Castortransport nach Gorleben. Wir haben gerade einfach nicht die Leute und deswegen lassen sich diese Transporte nicht wirklich sichern. Und dann muss das Bundesamt für Strahlenschutz die Transportgenehmigung zurücknehmen.
Zumal die Polizei, als sie zugesagt hat, das alles stemmen zu können, organisatorisch ja noch nicht wusste, um die jetzt angespannte, dramatische Sicherheitssituation aufgrund der Terrorwarnung.
Ja genau, das ist ja jetzt neu und also wird viel Polizei unterwegs auf Flughäfen und auf Bahnhöfen und so weiter. Und davor haben ja schon die Polizeigewerkschaften, also rund um den Gorleben-Transporter, immer wieder darauf hingewiesen, dass die Polizei eigentlich mit ihren Kräften am Ende ist. Jetzt sollen gleich die nächsten Castortransporte rollen und das führt dann eben zu solchen Personalengpässen, dass es eigentlich nicht mehr geht.
Mhm.
Und an der Stelle haben dann eben die Innenminister die Chance, das auch wirklich umzusetzen. Es gibt ja jetzt schon aus einigen Bundesländern Kritik an diesen neuerlichen Castortransporten, aber bisher eben mehr als Meinungsäußerung, ja, dass man sagt, man will das nicht und so. Aber mir ist eben wichtig, dass die Bundesländer wirklich die Möglichkeit haben, das konkret zu verhindern, indem die Innenminister sagen, so, Polizei kann das gerade nicht schützen und dann ist die Transportgenehmigung weg.
Gehen Sie von ähnlich massiven Protesten aus, wie zuletzt bei den Gorleben-Transporten?
Also es sind große Blockadeaktionen schon angekündigt. Ob die jetzt die Dimension annehmen wie bei den Gorleben-Transporten, bin ich mir nicht sicher, weil natürlich nicht nur die Polizei ist, sag ich mal, erschöpft an der Stelle, sondern auch viele Anti-Atom-Aktivisten haben sich ja extra Urlaub genommen und so weiter und können das sicher jetzt nicht in der Zahl alle sofort wieder tun, aber ich glaube, es wird deutlich mehr Protest geben, als noch vor kurzem zu erwarten war, weil natürlich auch viele, die jetzt in Gorleben das erste Mal dabei waren, jetzt hochmotiviert sind, auch weiterzumachen.
Nun hat ja manch einer in den letzten Monaten erst erfahren, was für ein Wahnsinn da im russischen Majak passiert, wo also eine Bevölkerung quasi ohne sonderlichen Schutz den gesundheitlichen Gefahren der Radioaktivität direkt ausgeliefert ist, wo der Tod zum Alltag gehört, wo eine ganze Region verseucht wird, und zwar auch durch atomaren Abfall aus dem reichen Deutschland. Ist das nicht eine Geschichte, wo man tatsächlich sagen muss, da haben wir auch eine ganz andere moralische Verpflichtung zu sagen, wir halten diesen Wahnsinn hier auf?
Ja, vor allem, weil die Argumentation, warum nun dieser Müll angeblich nach Russland darf, ist ja wirklich fadenscheinig. Also normal erlaubt das ja das Atomgesetz gar nicht. Atommüll, der in Deutschland anfällt, muss auch in Deutschland bleiben, darf jetzt nicht nach Russland exportiert werden. Und in dem Fall wird ja gesagt, dass dieser Müll stammt aus einem Forschungsreaktor in Sachsen, in Dresden, und ursprünglich wurden diese Brennelemente in Russland hergestellt. Und aus dem Grund müsste jetzt sozusagen Russland das zurücknehmen. Wenn man das mal weiterdenkt, es gibt zum Beispiel in Lingen, in Niedersachsen gibt es eine große Brennelementfabrik von Siemens. Und diese Brennelementefabrik beliefert Atomkraftwerken in der halben Welt. Ja? Und das würde ja, wenn man da mit der gleichen Logik ranginge, würde das ja heißen, dass all diese Atomkraftwerke dann auch ihre abgebrannten Brennstäbe zurück nach Deutschland bringen könnten. Es gibt da einen Kreuz- und Querhandel mit Russland, und am Ende ist es aber dann so, und so wird das sozusagen organisiert, dass dann eben das, was nicht mehr zu verwenden ist, die riesigen Mengen dann strahlende Abfälle, für Jahrtausende strahlende Abfälle, dann eben in Sibirien lagern, in Majak-Lagern, da gibt es verschiedene Orte, und das ist dann so die Politik aus den Augen, aus dem Sinn. Es gibt jetzt auch einen gemeinsamen Aufruf gegen diese Transporte. Es sind jetzt gerade auch Aktivisten aus Russland zurzeit in Deutschland, um auch hier eben auf all diese Probleme hinzuweisen. Es ist zurzeit ein Mitarbeiter von Greenpeace Deutschland, ist in Majak, und nochmal sich vor Ort zu informieren. Also da gibt es eine enge Vernetzung.
Wenn Sie jetzt zurückgucken auf das, was in Sachen Castortransport, in Sachen Gorleben gelaufen ist, würden Sie im Nachblick die ganze Geschichte als einen Erfolg sehen? Denken Sie, dass das zur Verbreiterung des Widerstands beitragen wird, die Erfahrungen, die man vor Ort gemacht hat? Oder könnte es sein, dass das zum Teil sehr brutale Eingreifen der Polizei dann doch dazu führt, dass mehr und mehr, in Anführungsstrichen, bürgerliche Widerständler aus Angst dann doch beim nächsten Mal zu Hause bleiben?
Ich glaube, das ganz Spannende, was wir in Gorleben erlebt haben, war, dass es ja beides gleichzeitig gab. Also eine Protestbewegung, das kennt man so, normalerweise radikalisiert sich entweder oder sie verbreitert sich. Und in Gorleben hat es beides gegeben. Das heißt, es sind viel mehr Menschen gekommen. Es sind Menschen gekommen, die früher nie demonstriert haben, auch aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus. Und gleichzeitig haben aber auch viel mehr Menschen gesagt, ich gehe diesmal einen Schritt weiter, ich beteilige mich zum Beispiel an der Sitzblockade, ich setze mich wieder sogar auf die Schienen, oder ich mache mit bei dieser Aktion Castor Schottern. Also das heißt, es hat beides gegeben, und das hat auch nicht, die einen wurden nicht durch das andere abgeschreckt, sondern es war letztendlich eine große gemeinsame Geschichte. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass, also trotz dessen, dass es an einzelnen Punkten ja wirklich massive Polizeigewalt gab, aber alle für sich Punkte gefunden haben, wo sie aktiv werden konnten, auf ihre jeweilige Weise. Und das ist was dazu führt, dass viele mit ganz viel neuer Motivation und Energie nach Hause gefahren sind. Und das wird dazu führen, dass nächste Anti-Atom-Aktionen entsprechend größer werden. Mhm. Davon gehe ich im Augenblick aus.
Eine letzte Frage noch, was die Transporte nach Majak betrifft. Solche Transporte sind ja auch dann nur genehmigungsfähig nach dem Atomgesetz, wenn gesichert ist, dass dort, so steht es im Gesetz, die Unterbringung nicht zu neuen Gefährdungen der Gesundheit der Bewohner führt. Ist nicht allein unter diesem Aspekt bereits dieser Transport nach Majak ganz offensichtlich illegal, und müsste man nicht auch auf juristische Weise versuchen, ihn zu verhindern, oder passiert das schon?
Ja, es gibt genau diese verschiedenen Ebenen. Das Atomgesetz sagt, wenn dort nicht ordentlich entsorgt wird, in Anführungszeichen, dann ist es illegal. Das Atomgesetz sagt eigentlich, es darf überhaupt gar nicht Müll ins Ausland so gebracht werden. Da wird eben jetzt getrickst und gesagt, das ist doch eigentlich russischer Müll, ja? Nur weil es dort hergestellt wurde. Und das Dritte ist, das Atomgesetz sagt, wenn die Polizei den Transport nicht sichern kann, dann muss die Genehmigung entzogen werden. Also eigentlich gibt es sehr viele Stellen und ich weiß, dass auch jetzt gerade von den russischen Gruppen überlegt wird, auch nochmal vor deutschen Gerichten zu klagen gegen diesen Transport. Also in die Richtung wird auch gearbeitet.
Stuttgart 21, Erwerbslosenproteste, Widerstand gegen verlängerte AKW-Laufzeiten, die sozialen Bewegungen mischen sich neu gestärkt wieder in die politische Landschaft in Deutschland ein. Auch bekommen linke Positionen wieder mehr Rückenwind. Grund genug für die Macherinnen und Macher der linken Literaturmesse am vergangenen Wochenende in Nürnberg, ihre Eröffnungsveranstaltung den sozialen Bewegungen zu widmen. Vergangenen Freitag saßen dort 4 Männer aus unterschiedlichen Gruppierungen bei einer Podiumsdiskussion beisammen. Radio Z aus Nürnberg hat die Highlights zusammengefasst.
Als Gäste zur Diskussionsveranstaltung Reloaded zur Rückkehr und aktualisierten Neuauflage sozialer Bewegungen waren Vertreter von 4 Bündnissen eingeladen, in deren Erstarken sich die Neubedeutung der sozialen Bewegungen widerspiegelt. Für die Anti-Atom-Bewegung sprach Michael Wilk vom Arbeitskreis Umwelt Wiesbaden, der auch schon beim Kampf gegen die Stadtbahn West am Frankfurter Flughafen beteiligt war. Für das Bündnis Wir zahlen nicht für eure Krise saß Michael Prütz aus Berlin mit auf dem Podium. In der Bewegung gegen das Bauvorhaben Stuttgart 21 engagiert sich Paul Sandner vom Schmetterling Verlag. Und Martin Bersing aus Niedersachsen vertrat das Erwerbslosenforum Deutschland und die Aktion Krachschlagen statt Kohldampf schieben. Zu Beginn der Veranstaltung stand die Frage im Mittelpunkt, wo die Bewegungen gerade stehen, wohin sie sich entwickeln und wer sich in den einzelnen Initiativen beteiligt. Klar wurde dabei, dass fast alle Bündnisse schon länger bestehen, durch aktuelle politische Entscheidungen aber neuen Zulauf bekommen haben. So zum Beispiel bei den Erwerbslosenprotesten, wie Martin Bersing zu berichten wusste.
Ein Aufbruch hat die Erwerbslosenszene dann erlebt, wie das Bundesverfassungsgericht im Februar diesen Jahres sein Urteil gesprochen hat, indem es einfach gesagt hat, der Hartz-IV-Satz, so wie er ist, der entspricht nicht der Verfassung, muss transparent dargestellt werden. Die großen Netzwerke hatten sich kurz danach zusammengesetzt. Wir haben das Bundesverfassungsgericht-Urteil nicht so gesehen, dass wir sagen könnten, das ist zu begrüßen, sondern wir hatten damals schon die Befürchtung, dass die Bundesregierung nachrechnen wird und es wird genau das rauskommen.
Pläne für das Bahnhofsprojekt in Stuttgart gab es schon Anfang der 90er Jahre. Entsprechend gründete sich schon 1995 ein Gegenbündnis. Aber erst mit dem Beginn der Baumaßnahmen in diesem Jahr wurde daraus ein Massenprotest, der durch die Einmischung der Bundesregierung nochmals an Bedeutung, aber auch an Mobilisierungspotenzial dazugewonnen hat.
Im Sommer habe ich eigentlich gedacht, so wie die Mobilisierung aussieht und wie viele neue Menschen und andere Schichten da immer wieder dazukommen, dass die Durchsetzungsfähigkeit, also die Chance, Stuttgart 21 zu verhindern, ziemlich groß ist. Aber eigentümlicherweise oder nicht eigentümlicherweise, vielleicht sogar logischerweise, hat Frau Merkel das im Sommer zu ihrer eigenen Angelegenheit erklärt und gesagt, Stuttgart 21 muss gebaut werden. Denn wenn wir Stuttgart 21 nicht durchsetzen können, was können wir dann überhaupt noch durchsetzen im Land?
Soweit Paul Sandner. Für Michael Prütz von Wir zahlen nicht für eure Krise ist ein zentraler Faktor die soziale Frage, die sich nach den Regierungsentscheidungen der letzten Jahre wieder mehr Menschen ins Bewusstsein rufen, die aber mit klaren Begriffen besetzt sein muss, um eine Protestbeteiligung zu erwirken.
Zentralen Dinge ist die Frage von Hartz IV, 500 Euro Eckregelsatz. Es ist die Frage des Mindestlohns, es ist die Frage der Vermögenssteuer, es ist die Frage der Arbeitszeitverkürzung und noch 3-4 andere Fragen. Das sind die Fragen, die man heute politisieren muss, um überhaupt Punkte zu haben, hinter denen sich Leute versammeln können.
Beim Widerstand gegen den Castortransport vor 2 Wochen wurde immer wieder der gesellschaftliche Konsens betont, der eigentlich zum Atomausstieg schon bestehe, durch die Verlängerung der AKW-Laufzeiten von der Bundesregierung aber nun untergraben werde. Beweis für diese These könnte das breite gesellschaftliche Spektrum sein, das sich laut Michael Wilk an den Aktionen gegen den Castor beteiligte.
Was so spannend war oben im Wendland jetzt, war die Summe aller Aktivitäten. Und ich vertrete auch nicht hier jetzt irgendwie eine Fraktion, um die besonders hervorzuheben, sondern es war die Summe aller Aktivitäten und der unterschiedlichsten Leute, Männlein, Weiblein, Alte, Junge, Schüler, Studenten, Bauern, querbeet, die einfach gesagt haben, da oben, hier geht nichts mehr, wir wollen nicht mehr. Und wir machen eine direkte Aktion dagegen, wir stellen uns quer, auf die eine oder andere Art und Weise.
Das Engagement von Aktivistinnen und Aktivisten aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen ist aber nicht nur für die Anti-AKW-Bewegung, sondern auch für Stuttgart 21 bezeichnend.
Da findest du Sozialdemokraten, Grüne, Konservative, ehemalige FDP-Wähler, alles ist vorhanden, alles. Die hat keinen einheitlichen politischen Ausdruck. Es gibt einen Grundkonsens, dass man mit Aktionen bürgerlichen Ungehorsams im Rahmen des Gegebenen versucht, Schritt für Schritt zu überschreiten und da entsprechenden Widerstand aufzubauen, aber das in Aktionsformen, die von vielen getragen werden können und gewaltfrei durchgeführt werden. Das ist, glaube ich, ein unausgesprochener Konsens in Stuttgart.
Die breite Akzeptanz in unterschiedlichen Gruppen kann aber auch zu Handlungsunfähigkeit führen, weil man plötzlich die eigentlichen Gegner mit im Boot sitzen hat, meint Martin Bersing.
Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch die Bewegung, die im Netzwerk bedingungsloses Grundeinkommen drin ist, wo sich auch solche Menschen zugesellen wie Götz Werner oder neuerdings auch der Ex-Ministerpräsident von Thüringen, Althaus. Es ist nur noch die Frage, wann die FDP dabei ist. Das macht es für die Erwerbslosenszene sehr schwer, dass wir zwei solche Bewegungen haben.
Über die Grenzen, die es bei der Vertretung und Durchsetzung von Forderungen gibt, lässt sich trefflich streiten. Die Ansätze in den einzelnen Gruppen sind ganz unterschiedlich. Michael Prütz ist zum Beispiel der Meinung, dass man unterschiedlichste Wege der Einflussnahme einschlagen muss und schließt auch eine parlamentarische Intervention nicht aus.
Also ich finde, als Bündnis und als politische Kraft muss man auf jeder Klaviatur spielen, die möglich ist. Man muss Bündnisse machen, man muss radikal sein, man muss Leute mobilisieren, man muss spektakuläre Aktionen machen. Und zur Not muss man auch im Parlament auf Angela Merkel ein Ei werfen, wenn es sein muss. Also man muss alles können.
Michael Wilk dagegen misstraut dieser Strategie. Für ihn sind radikale Maßnahmen viel wirkungsvoller, auch wenn er, beispielsweise im Vergleich mit Frankreich, sich in Deutschland radikale Verweigerung schwer vorstellen kann.
Ich kann natürlich auch sagen, das ist eine Illusion, aber es wäre zum Beispiel der Brüller. Wenn bei Mercedes-Benz in Stuttgart nur eine einzige Stunde die Leute vom Band weggehen würden, dann wäre der Protest ein anderer.
Il Manifesto ist in Italien eine Institution. Ihre Wurzeln hat die Tageszeitung in den bewegten 1970ern, damals im weitesten Sinne im Umfeld der Kommunistischen Partei. Auch heute im linken Spektrum angesiedelt, berichtet Il Manifesto allerdings erklärtermaßen undogmatisch. Auch für SympathisantInnen der Rifondazione Comunista ist sie heute trotz undogmatischer Ausrichtung ein interessantes Blatt. Die Auflage gut 30.000. Dennoch steht Il Manifesto vor dem Ruin, denn der rechte Medienmogul und Ministerpräsident Berlusconi hat das italienische Mediengesetz geändert und damit fällt eine Förderung weg, die gerade für unabhängige Presse von größter Bedeutung ist. Bisher gab es vom Staat nämlich eine finanzielle Sockelfinanzierung für Qualitäts- und Non-Profit-Medien jenseits des Boulevard. Diese Gelder hat die Berlusconi-Regierung jetzt aber gestrichen und damit viele kritische Medienprojekte in die Krise gestürzt. Radio Z aus Nürnberg hat mit dem Direktor von Il Manifesto, Gabriele Polo, gesprochen.
Beh, è successo che noi da parecchi anni, ormai il Manifesto esiste da 40 anni.
Folgendes ist passiert. Den Manifesto gibt es bereits seit 40 Jahren und ein Großteil unserer Einkünfte ist seit vielen Jahren durch ein Gesetz gesichert, das eine öffentliche Finanzierung aller Printmedien garantiert, die politisch sind und genossenschaftlich organisiert sind und deshalb keine großen Verleger hinter ihren Rücken haben. Dieses Gesetz ist von Berlusconis Regierung zurückgezogen worden und wir haben nun einen Umsatzverlust von 25%. Wir sind eine Zeitung mit sehr wenig Werbung und da wir eine sehr eindeutige Einstellung haben, gibt es von den Kapitalisten bei uns und anderen, die ähnlich sind wie wir, keine Werbung. Deshalb hängen unsere Einkünfte nicht nur vom Verkauf ab, sondern auch von den 25% dieser gesetzlichen Regelung. Dieses Gesetz ist nun von Berlusconi abgeschafft worden, sodass wir unsere Bilanzen nicht halten können und uns deshalb die Schließung droht.
Die Schließung droht Ihnen, nur dem Manifesto?
Nein, mit uns sind es etwa 80 Blätter. Wir sind als nationale Zeitung die bekannteste. Aber es gibt viele lokale Tageszeitungen, Wochenzeitungen und andere Periodika, die das gleiche Ende riskieren, weil sie politisch oder genossenschaftlich organisiert sind und sich ähnlich finanzieren. So gibt es die Gefahr des Aufhörens oder zumindest einer erheblichen Verkleinerung der jeweiligen Struktur. Dann müssten Leute entlassen werden, weniger Kopien gedruckt werden mit weniger Seiten. Dann würde es an die Qualität des Mediums gehen.
Was würde das für das informative Leben in Italien bedeuten?
Dann würde es eine Stimme weniger geben, die bekannt, berühmt und wichtig gewesen ist. Aber auch eine journalistische Schule würde es nicht mehr geben, die sehr viele Journalisten hervorgebracht hat. Journalisten, die dann nicht selten Karriere gemacht haben und andere politischen Entscheidungen getroffen haben, die staatliche Fernsehsender oder auch unternehmernahe Blätter geleitet haben, zum Beispiel. Viele dieser bekannten Menschen sind im Manifesto aufgewachsen und haben dort gelernt. Dies war nur möglich, weil wir als Zeitung nicht nur gegenüber den Entwicklungen in der Gesellschaft sehr offen waren und sind, sondern auch, weil die Zugangsschwelle sehr niedrig und ohne großen Filter gewesen ist. Dies hat einen Raum ermöglicht, in dem man diesen Beruf erlernen konnte und kann und wo man sich eine politische Kultur aneignen kann. Dies wäre einer der großen Verluste, die mit der Schließung dieser Zeitung geschehen würde.
È una delle tante perdite che avverrebbe con la chiusura di questo giornale.
Signor Polo, la cultura del quotidiano.
Die Kultur der Zeitung, der Tageszeitung insbesondere, befindet sich ja schon seit Jahren in der Krise. Nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland zum Beispiel. Das Leben der Kommunikation scheint sich ja erheblich verändert zu haben, wie ich eingangs mit der Webseite schon angesprochen hatte. Wird sich denn auch der Manifesto ändern müssen, um in dieser Veränderung der Kommunikation und Information überleben zu können?
Il manifesto per sopravvivere a questo cambiamento della comunicazione e informazione.
Sì, assolutamente sì. Il problema è non cambiare i contenuti, la cultura, perché costretti da qualcun altro. Però le forme della comunicazione certo andrebbero cambiate.
Ja, absolut ja. Das Problem ist, nicht nur die Inhalte und die Kultur zu verändern, weil man von jemand anderem dazu gezwungen wird. Die Form der Kommunikation wird sich aber verändern müssen. Man wird auch mehr Mut haben als wir oder wie wir alle in der Welt der Kommunikation und Information in Italien und Europa bislang gehabt haben. Weil jeder sein eigenes Medium pflegen muss, sei es Radio, Zeitung oder Fernsehen. Und ich spreche hier von der besseren Seite der unabhängigen Information. Man müsste mehr in Netzwerken denken, den besten Inhalt, den wir anbieten können, zusammenstellen und die Formen der Kommunikation verstärkt integrieren. So könnte man zum Beispiel die Printmedien zu anderen Zwecken benutzen als eine Website oder einen Radiosender, weil jedes dieser Medien eine andere Erzähl- und Darstellungsweise der Realität und der Ereignisse ermöglicht. Man müsste dies alles zusammenbringen. Dies wäre eine weitreichende, politisch-verlegerische Aktion, die schnell geschehen muss. Sonst werden wir alle verschwinden.
Die Wasserkraftindustrie soll nachhaltiger werden. Das will die Vereinigung International Hydropower Association, IHA, mit ihrem neuen sogenannten Nachhaltigkeitsprotokoll erreichen. Das Protokoll soll es weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Wasserkraft erleichtern, die Nachhaltigkeit von Staudammprojekten zu messen. Nichtregierungsorganisationen können diesem Papier jedoch nichts abgewinnen. Sie sagen, das Nachhaltigkeitsprotokoll der IHA dient gerade nicht dazu, die Nachhaltigkeit zu fördern, sondern vielmehr dazu, die Pflichten der Unternehmen zu verwässern. Das Freie Radio Rabe aus Bern berichtet.
Das sogenannte Nachhaltigkeitsprotokoll der IHA wurde Anfang November veröffentlicht. Zur Vereinigung der IHA, der International Hydropower Association, gehören zahlreiche führende Unternehmen im Bereich der Wasserkraft, wie die französische EDF, die chinesische Drei-Schluchten-Corporation oder die österreichische Firma Andritz. Das Nachhaltigkeitsprotokoll soll nun eben diesen Unternehmen als Werkzeug dienen, um zu messen, wie nachhaltig von ihnen geplante Großstaudammprojekte sind. Christine Eberlein von der Erklärung von Bern.
Das haben die gerade ihren Mitgliedern zugeschickt. Die wollen möglichst viele Unterschriften haben für dieses Protokoll. Und das Protokoll soll quasi so etwas Ähnliches sein wie die World Commission on Dams, nämlich, dass man einen Rahmen hat, der Staudammbaufirmen und Regierungen ermöglicht zu bewerten. Also wenn man auf dem Papier einen Plan hat für einen Staudamm, dann soll man anhand von Kriterien bewerten, kann man den Staudamm bauen oder welche Probleme hat dieser Staudamm.
Christine Eberlein kann mit diesem neuen Nachhaltigkeitsprotokoll der IHA nichts anfangen. Erstens sei es völlig unverbindlich. Und zweitens würde es sehr viele wichtige Aspekte der ganzen Staudammproblematik gar nicht behandeln.
Zum Beispiel müssen die Menschenrechte nicht geprüft werden. Es muss nicht analysiert werden, ob die Menschen, die vom Staudamm betroffen sind, tatsächlich auch entschädigt werden. Dann muss kein Mechanismus ins Leben gerufen worden sein, wo sie sich beschweren können. Also alles Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Menschen werden in dem Protokoll nur sehr oberflächlich bewertet. Und es wird eben nicht darauf geachtet, ob Schutzmaßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden.
Christine Eberlein ist denn auch überzeugt, dass die Unternehmen mit dem Protokoll vor allem eins bewirken wollen, nämlich die Empfehlungen der sogenannten Weltstaudammkommission zu verwässern. Denn diese Empfehlungen gehen sehr viel weiter.
Die zwölfköpfige Kommission hat 2 Jahre lang geforscht und hat dann diese Empfehlungen herausgegeben. Die sagen grundsätzlich, dass die betroffene Bevölkerung unbedingt mit in den Planungsprozess einbeziehen muss. Die Umwelt, Kulturgüter und die betroffenen Menschen müssen Rechte bekommen, sie müssen geschützt werden. Und die Regierungen und die Betreiber von Staudämmen müssen zur Verantwortung gezogen werden.
Beide Protokolle enthalten also grundsätzlich gute Ansätze. Ist es dann nicht sinnvoll, wenn sich die Unternehmen an den Empfehlungen der Weltstaudammkommission WCD orientieren und zusätzlich ihr eigenes Nachhaltigkeitsprotokoll verabschieden?
Das Problem ist eben, dass es kein zusätzlicher Schritt ist, sondern das grundsätzliche Prinzip der WCD-Empfehlungen war, die Betroffenen und die Umwelt zu schützen. Denen eben gleiche Rechte zu geben wie Baufirmen oder Regierungen, die sich bislang eben überhaupt nicht drum kümmern, sondern einfach einen Staudamm hinstellen. Und ob da Menschen leben oder nicht, ist denen eigentlich egal. Und dieses neue Protokoll versucht eben jetzt mit einem Bewertungsraster zwar die Nachhaltigkeit zu messen. Man kommt anhand von einer Zahlenliste zu einem Ergebnis, aber es gibt keinerlei Rückschluss, auf was dann eigentlich getan werden muss.
Und somit könne das Nachhaltigkeitsprotokoll den Unternehmen als Freibrief dienen, ihre Projekte umzusetzen, ohne die Bevölkerung in die Planung mit einzubeziehen und angemessen zu entschädigen. Als Beispiel erwähnt Christine Eberlein das umstrittene Ilisu-Staudammprojekt in der Türkei.
Zum Beispiel die österreichische Firma Andritz, die den Ilisu-Staudamm baut. Die sind Mitglied von dieser International Hydropower Association und die können sagen, ja, es ist doch ein sehr nachhaltiger Staudamm, weil wir haben ja den Menschen neue Häuser gebaut. Aber dass die Menschen in den neuen Häusern gar nicht überleben können, weil sie nämlich gar keine Arbeit mehr haben, weil ihre Länder ja überschwemmt wurden, das würde dann niemand prüfen.
Das sogenannte Nachhaltigkeitsprotokoll liefert laut Christine Eberlein also vor allem Zahlen, Messungen und Bewertungen von Staudammprojekten. Was das dann in der Praxis konkret für Maßnahmen nach sich ziehen sollte, darüber schweigt das Protokoll.
Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Morgen kommt CBFM aus Marburg. Bis dann. Tschüss.